Liebe Gemeinde, ich hätte euch ja heute lieber in den Arm genommen, als euch hier über die Kamera zu begrüßen, aber wir haben diese wunderbaren Möglichkeiten, die wollen wir auch nutzen und so auch auf diese Weise miteinander Gemeinschaft haben. Alle reden von Corona, die Medien sind voll und wir werden uns dem notgedrungen beugen müssen, gar keine Frage, und tun damit ja auch der Gesamtgesellschaft etwas Gutes, aber mich hat etwas bewegt vor einigen Tagen und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Die Corona-Krise ist schon dramatisch für unsere Wirtschaft, für einzelne Menschen, die daran erkranken oder die daran sterben. Und vielleicht sind es auch Zehntausende weltweit in den nächsten Monaten. Aber als Christen sollten wir nicht vergessen, dass es eine weltweite Corona-Krise gibt, die immer schon da war und die auch da bleiben wird, solange es Menschen gibt. Und diese Corona-Krise ist die Krise der Sünde und der Gottlosigkeit. Menschen gehen verloren, weil sie keine Beziehung zu Gott haben. Menschen müssen sterben, und zwar in großer, großer Anzahl, weil sie keine Beziehung zu Gott haben, weil sie den Retter nicht kennen. Und das ist für uns oft so gleichgültig. Auch mir geht das manchmal so. Wir werden heute etwas hören über die Frage, wie gehen wir mit Gott um? Wie gehen wir mit seinem Wort um? Und das Wort ist das Wort des Evangeliums, das rettende Wort, das Wort, das Menschen zeigt, wie kann ich über dieses Leben hinaus, über Corona-Sünde, über Corona-Not, über Corona Virus, den wir jetzt haben, hinaus leben und zwar ewig leben. Und wir schauen uns das einmal in der Bibel an und ich lese uns einen Text, einen bekannten Text aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 13, die Verse 1 bis 9 und 8 bis 23. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in seinem Herzen gesät ist. Das ist der, bei dem, der auf den Weg gesät hat. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört, und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach. Soweit, liebe Gemeinde, das Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus war ein wahrer Meister im Erzählen von Geschichten und Gleichnissen. Und damals hatte man keine Technik, keine Videotechnik, auch keine Lautsprecher. Aber man wusste genau, wenn man in einem Boot sitzt und das Meer hat eine gewisse Grundlautstärke, aber der Wind vom Meer trägt die Stimme ans Land. Und so konnte er vor Hunderten, ja vor Tausenden von Menschen sprechen. Und das geschieht hier im Hafen von Kapernaum am See Genezareth. Und er erzählt das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld oder wie es Jesus selbst nennt, das Gleichnis vom Seemann. Je nach Schwerpunkt der Auslegung gewinnt der Seemann eine recht große Bedeutung. Denn er war ein unglaublich mutiger und eifriger Mann. Er brachte das Saatkorn aus, obwohl er wusste, dass nur rein mathematisch gesehen ein Viertel davon wirklich Frucht bringen würde. Und dann ging man über die Felder und da war nichts gerodet. Das war einfach nur Feld. Und dann hat man das Korn ausgeworfen und anschließend versuchte man mit einem Pflug darüber zu gehen und möglichst viele Körner in die Erde zu bringen. Und er wirft das Korn aus, obwohl er weiß, dass die große Menge nicht aufgehen wird, nicht Frucht bringen wird. Und Jesus spricht hier vom Samen des Wortes Gottes, ja vom Wort des Reiches, das ausgesägt ist. Der Seemann tut das unablässig. Er ist einsatzbereit, er hat einen Opfersinn, obwohl er nur so geringe Frucht erwartet. Das tut Gott schon seit Jahrtausenden, das spricht er zu uns Menschen. Und doch ist es ganz unterschiedlich, wie der Einzelne reagiert, wie du reagierst und wie ich reagiere, auf sein Wort hin. Und wir haben auch den Auftrag, als Jünger das Wort Gottes weiterzugeben. Und das tun wir, ob es angenommen wird oder nicht. Es ist nicht die Frage, machen wir nur das, was effektiv ist, sondern wir predigen das Wort Gottes, wir laden Menschen ein zum lebendigen Glauben, auch wenn wir wissen, dass einige, ja vielleicht viele da sind, die es hören und dann doch nicht diesen Glauben ausleben. Bis heute gilt der Auftrag Jesu zu säen und zwar immer mit einer Verheißung, die können wir nachlesen im Propheten Jesaja Kapitel 55, Vers 11. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es auch gesandt ist. Die einen werden zum Glauben finden und die freuen sich darüber und sind Gott dankbar, dass andere Menschen ihnen das Wort gesagt haben. Andere werden es hören und nicht zum Glauben finden. Aber das ist auch wichtig, denn die Bibel sagt uns, dass Gott eines Tages im Gericht alle Menschen beurteilen wird. Und er muss auch Menschen sagen können, du hast es gehört, aber du hast es nicht annehmen wollen. Ihr Lieben, heute möchte ich aber nicht über den Seemann sprechen, sondern über den vierfachen Ackergrund sozusagen, über den Boden, über die vierfache Chance, Gott zu begegnen. Und daraus etwas zu machen, etwas aus deinem Leben zu machen. Und hier wird auch die Frage beantwortet, was muss ich eigentlich tun, damit ich letztlich in den Himmel komme? Was muss ich tun, damit Glauben in meinem Herzen geweckt wird, der Frucht bringt, der mein ganzes Leben bestimmt, ja, der entscheidend bleibt bis am Ende meines Lebens? Ich habe gestern einen Mann besucht, den ich begleite in einem Sterbeprozess. Und ich habe ihm zum Schluss gesagt, auch wenn du nicht mehr lange zu leben hast, aber früher hast du tausende Worte, und ich natürlich auch, tausende Worte gesagt und manchmal geblubbert und manchmal als Partylöwe bist du aufgetreten und da ist nichts bei herausgekommen. Jetzt, wenn du kurz vor dem Ende stehst und an Jesus festhältst und ihn bezeugst, kann ein Wort, ein Satz, wirkungsvoller in die Herzen von Menschen sprechen als vielleicht tausend Sätze, die du in deiner Jugend irgendwo gesagt hast oder irgendwo dahin geblubbert hat. Es hört nie auf. Wie reagieren wir auf das Wort Gottes? Wie spricht es uns an, die wir jeden Sonntag in der Regel in einen Gottesdienst gehen? Was hören wir und was löst es bei uns aus? Und bin ich bereit zu reagieren, wenn das Wort Gottes mich ganz persönlich anspricht? Schaue ich nicht nach links und rechts und sage, oh, das hätte mal der Paul hören sollen oder die Friederike. Nein, nein, was löst es bei mir aus? Das Wort vom Reich ist eben eine Botschaft. Und diese Botschaft hat Jesus gleich als erstes auf den Lippen gehabt, als er angefangen hat zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Wort vom Reich ist die Botschaft, umzukehren zu Jesus. Ist die Botschaft zu erkennen, ich brauche Metanoia, ich brauche Erneuerung in meinem Leben. Ich brauche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und deswegen ist die Botschaft, die verkündigt wird vom Reich und auch die Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus, nicht nur so eine Sandmännchengeschichte, sondern sie fordert jeden Menschen radikal auf, zu überlegen, wo stehe ich und wie gehe ich mit Gott um? Wie gehe ich mit seiner Botschaft um, mit seinem Wort um? Was mache ich daraus und wie reagiere ich darauf? Das Reich Gottes ist nach der Bibel schon lange angebrochen mit dem Kommen Jesu. So lange lebt es schon. Christus mitten unter denen, die an ihn glauben, in seinem Reich. Und wir werden jeden Tag eingeladen, unser Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Nicht etwas von Gott zu hören, sondern zu sagen, du bist der Herr meines Lebens. Du hast das Sagen. Jetzt gilt es, ihm zu folgen, ein Jünger Jesu zu werden. Das ist der Weg zum Himmel und niemand wird auf einem anderen Weg den Himmel erreichen, als über diese Botschaft, über sein wertvolles Wort, über Jesus Christus selbst, der uns für uns gestorben und auferstanden ist. Und Jesus beschreibt hier 4 Möglichkeiten, mit Gott und mit seinem Wort umzugehen. Unser Herz kann diesen 4 verschiedenen Ackerböden oder Ackerarten gleichen, dem hartgetretenen Weg, dem steinigen Boden, den Dornen oder dem guten, fruchtbaren Boden. Allen 4, ihr Lieben, ist das Wort verkündigt worden. Gott hat geredet. Alle 4 haben etwas aufgenommen. Alle 4 müssen es verarbeiten. Und es geht also nicht um diejenigen Menschen, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben, irgendwo auf dieser Welt, irgendwo in einem Indianerdorf, das noch nicht erreicht ist. Nein, es geht um uns, die wir irgendwann und irgendwie vielleicht schon seit Jahren etwas von Gott hören, von seinem Wort, egal ob das im Kindergottesdienst ist, in der Schule ist, ob wir es in einem Buch lesen, in einem Fernsehen, Gottesdienst erleben. Wir hören das Wort vom Reich Gottes. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Welcher Boden bist du? Schauen wir mal. Das sind 4 Punkte, die sich aus diesem Text ergeben. Der erste Punkt lautet, gestohlene Chance auf den Weg gesät. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört, so heißt es, und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Ihr Lieben, wenn wir das Wort Gottes hören, dann werden wir eingeladen, es zu verstehen. Aber wenn du ein hart getretenes Herz hast, bist du nicht in der Lage, das Wort Gottes wirklich aufzunehmen, es wirklich zu verstehen. Es prallt sozusagen von dir ab. Und das liegt nicht daran, dass du vielleicht eine mangelnde Intelligenz hast. Nein, nein, du kannst hochintelligent sein. Philosoph, Wissenschaftler, Buchautor. Die Menschen sind ja so unterschiedlich und viele große Geistesgrößen gehen mit Gott um wie mit einem Suppenkasper. Sie reden über ihn, aber sie verstehen ihn nicht. Und dann können sie Gott auch nicht persönlich begegnen. Und dann können sie auch nicht von ihrer Schuld freigesprochen werden. Das Gehörte geht hier rein und hier raus, aber sie sind nicht offen, dem Saatkorn, dem Wort Gottes, Gott selbst, ein fruchtbarer Boden zu sein. Und das liegt nicht an mangelnder Intelligenz. Ein Kind, sogar ein geistig Behinderter, kann das Wort Gottes aufnehmen. Es liegt auch nicht nur an der Erziehung, weil man eben kein religiöser Typ ist oder weil die Familie einen nicht darauf vorbereitet hat. Das kann sicherlich eine Hilfe sein. Es liegt auch nicht daran, dass in der Kirche Fachchinesisch gesprochen wird. Ja, Millionen von Menschen, IT-Experten, hier einer sitzt hier gerade vor mir in unserem Mini-Publikum, die arbeiten sich in Fachchinesisch ein. Die können Dutzende oder Hunderte von Begriffen, da hast du keine Ahnung davon. Sie verstehen dieses Fachchinesisch, das braucht man in der IT-Branche. Aber daran liegt es nicht, dass wir das Wort Gottes nicht verstehen. Nicht jeder, das ist die Lösung, der von Jesus hört, will Jesus auch nachfolgen. Und nicht jeder, der Jesus hört, will umkehren und sagen, ich habe ohne dich gelebt, ich möchte ab heute mit dir leben. Es reicht aus, vielen ein paar fromme Worte zu hören, tröstende Worte. Ja, Gott hat alle Menschen lieb, was ja stimmt. Es reicht aus, sein religiöses Gewissen zu beruhigen. Aber Jesus mit Haut und Haaren nachzufolgen und zu vertrauen und zu versuchen, seinen Willen zu tun, das wollen einige Menschen leider nicht. Nein, danke. Unser Herz ist so ein festgetretener Weg, wenn wir innerlich schon abgeschaltet haben, wenn die Bibel, das Wort der Bibel dich nicht mehr verändern kann. Und dann kommen die Vögel, im Bilde gesprochen, und die fressen es weg, den Samen, der keine Wurzeln schlagen konnte, und wir sind bei Null. Es bleibt beim Hören, aber das Tun fehlt. Und der Teufel, der Böse, hat das ein leichtes Spiel, alles wegzunehmen, was dir helfen könnte, was dich verändern könnte. Die Botschaft drang also bis zum Herzen vor, aber nicht hinein. In der Apostelgeschichte, da lesen wir ein tolles Beispiel. Da predigt Petrus nach dem Empfang des Heiligen Geistes die erste große Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2. Und dann sitzen da die frommen Zuhörer und da heißt es von denen ein bisschen plakativ, Petrus, hör auf zu predigen. Es reicht. Bitte sag uns, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sie möchten gerne reagieren auf die Botschaft von Jesus. Da ging es ihnen durchs Herz, heißt es dort. Da ist es hineingeschossen. Und wenn Gott so zu dir redet, dass es in dein Herz kommt, dann hast du eine wunderbare Möglichkeit, einen lebendigen Glauben zu führen. Aber die Methoden des Teufels sind vielfältig. Und wir können innerlich dennoch immer noch abschalten und Gott einen guten, lieben alten Mann sein lassen. Und dann ändert der Glaube nichts in unserem Leben. Da lässt du vielleicht deinen Glauben sanft einschlafen. Da sagst du, oh, in der Gemeinde, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Muss ich nicht hingehen? Muss ich nicht so ernst nehmen? In Wirklichkeit hast du schon lange aufgehört, ernstlich zu beten. Hast du schon lange aufgehört, in der Bibel zu lesen. Und die Gemeinde kommt als Letztes dran, die man die dann verlässt, um dann noch irgendwie anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und da wuchern die Zweifel in uns. Und wir lenken uns ab durch Sport, Spiel und anderen spannenden Elementen. Wir lenken uns ab von Gott, von seinem Wort, von dem Wesentlichen in unserem Leben. Der harte Weg, liebe Freunde, das bedeutet gestohlene Chancen zu einem wirklich fröhlichen Leben mit Gott. Ist dein Herz, ich darf dich das fragen, heute Morgen hart und unnahbar? Oder bist du wirklich bereit, dem Leben durch Gott, dein Leben durch Gott und durch sein Wort verändern zu lassen? Darauf kommt es an. Das Zweite, die zweite Chance, Gott und seinem Wort zu begegnen. Strohfeuer auf den Felsen gesät. Ihr Lieben, einiges vom Korn fiel auf felsigen Boden, kaum Erde drauf und es ging schnell auf und dann kommt die Hitze und muss verdorren. Es gibt Hörer des Wortes, sagt Jesus, die sind wetterwendisch, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Die können in Gottesdienst kommen und dann schwärmen die, das war ja alles so super hier und eine tolle Atmosphäre und eine tolle Predigt und wo kann ich Mitglied werden und alles wird gleich festgemacht, man ist begeistert. Menschen, die brennen wie ein Strohfeuer und sind ganz oben auf, aber sie haben keine Wurzeln, sie haben keinen Boden. Hier heißt es, sie nehmen es alsbald mit Freuden auf, aber schlagen keine Wurzeln. Da bekehrt sich ein Mensch, da sieht also am Anfang alles ganz toll aus, da will man mitarbeiten, da ist man gerne dabei und da sind wir auch bereit, uns zu begeistern. Aber jetzt kommt es, Gottes Wort ist nicht dazu da, um dich zu begeistern. Das merken wir jetzt auch beim Coronavirus. Da läuft was über uns ab, über Reich und Arm, über fromme Leute und über Atheisten spielt hier alles keine Rolle mehr. Da wird uns etwas übergestülpt. Deswegen brauchen wir nicht etwas, wofür wir uns begeistern können. Da finden wir keinen Halt. Wir brauchen Fundament, damit wir in den Widerwärtigkeiten des Lebens bestehen können. Damit wir in den Anfechtungen bestehen können. Damit wir dann unseren Glauben leben und bestehen können, wenn uns der Boden weggerissen wird durch Katastrophen, durch Unfälle, durch Krankheit, durch den Partner, der uns wegläuft. Da erlischt jedes Strohfeuer. Da kommt man aus dem Himmel der Begeisterung blitzschnell wieder mit beiden auf die Erde und hat dann dort nicht die Fähigkeit, stehen zu bleiben. Wir brauchen mehr. Gott will nicht in erster Linie dich begeistern. Sein Wort ist wie ein Hammer, heißt es an einer anderen Stelle, der Felsen zerschmeißt. Gottes Wort macht nüchtern und er ernüchtert uns. Es ernüchtert uns, weil wir uns ohne Gott als verlorene Menschen erkennen. Weil wir wissen, ohne Gott kann ich nicht bestehen, wenn in meinem Leben der Super-GAU eintritt. Tod und Krankheit und Sterben. Ich brauche diesen Hammer, diesen Felsen, diese Kraftquelle außerhalb meiner Existenz. Dafür ist der Glaube da, dafür ist Gott da und will er in unser Leben kommen und unser Leben als Herr begleiten. Wenn wir uns erkennen im Angesicht Gottes als Sünder, dann gibt es nur eins, eine Möglichkeit. Ich kann das annehmen, die Gnade Gottes annehmen, Vergebung annehmen oder ich kann es ablehnen. Menschlich gesehen sieht es bei den Menschen dieser zweiten Kategorie alles nach viel und schneller Frucht aus. Aber das täuscht. Die sind zwar total oben auf und begeistert, aber die Wurzeln können nicht ins Erzreich kommen. Sie sind wetterwendisch. Wir können auch übersetzen, sie sind nur auf Zeit dabei. Oder wir können auch sagen, sie sind Kinder des Augenblicks. Aber morgen, übermorgen, in einem Jahr sind sie nicht mehr da. Man ist nur auf Zeit dabei. Man ist nur so lange dabei, wie das Gefühl dabei ist und wie wir begeistert sind und wie alles lieb um uns herum ist. Und wenn wir Anerkennung bekommen und wenn alle ganz toll mit uns umgehen, dann sind wir dabei. Und wenn Gott alles macht, was wir uns so wünschen. Jesus sagt, wenn nun Verfolgung entsteht, schwere Schicksalsschläge uns treffen, dann schmeißen solche Menschen alles wieder über Bord. Wörtlich heißt es hier, sie nehmen alsbald Anstoß an Gott, an seinem Handeln oder an seinem Nichthandeln. Und dann sind sie weg. Liebe Gemeinde, wo das Wort in uns keine Wurzeln schlagen kann, da sind wir jeder Anfechtung einfach hilflos ausgeliefert. Es verdorrt, es hilft dir nicht. Du verwechselst vielleicht deine Kraft und dein Bild von Gott mit deinen Gefühlen und du fällst ab von Gott, wenn Gott ein anderer Gott ist als der, den du dir vorstellst. Wenn er etwas in deinem Leben zulässt, was du absolut nicht willst und akzeptieren kannst. Hier entscheidet sich, ob du vorbereitet bist. Drittens, der dritte Boden, zu Tode gesorgt, und gearbeitet, das ist der dritte Boden. Die Dornen und das Unkraut kommt und sie überwuchern das Korn, was schon angegangen ist und nun wachsen will. Da sind die charakterlichen Schwierigkeiten in deinem Leben. Du kommst nicht weiter. Die Eheprobleme lösen sich nicht, weil du einfach nicht auf einen Nenner kommst mit deiner Partnerin. Du hast ein Temperament, an dem sich andere stoßen. Du hast Anlagen zum Zorn, du bist Choleriker. Und vielleicht bist du sogar noch so unreif, dass du sagst, ich bin nun mal so, wie ich bin. Du musst mich so nehmen, wie ich bin. Das funktioniert aber leider nicht. Das Dornen und Unkraut, das sind die Anlagen zur Schwermut, zur Empfindlichkeit, zur Eifersucht, zur Verzagtheit. Coronavirus, und dann brechen wir manchmal gleich zusammen. Nein, wir brauchen eine feste Grundlage, gegründet auf Gott und sein Wort, nicht gegründet auf Angst und Panik und Sorge. Da beten wir am Morgen vielleicht um Führung durch den Tag und wir vertrauen uns Jesus an, und dann kommt irgendetwas, was uns stört, und plötzlich sind wir meckrig und unzufrieden und sorgen uns wieder. Und das, obwohl dein Herr dir sagt, ich bin bei dir jeden Tag bis an der Weltende. Ich finde es unglaublich. Und das kenne ich auch aus meinem Leben. Dass einerseits vertrauen wollen und dann kommen die Dornen und das Unkraut und plötzlich bist du so klein mit Hut. Da sorgt man sich wie einer, der an einen toten Gott glaubt. Gerade noch gebetet, Herr, schenk du Segen für diesen Tag. Und dann wiederum verhalten wir uns so, als ob wir an einen toten Gott glauben. Da vertrauen wir lieber unseren eigenen Fähigkeiten als den Fähigkeiten unseres Gottes. Und schließlich erstickt die Saat völlig. Die Sorge um Essen und Trinken, Arbeit und Familie wird zum Götzen. Nach der Sorge, nach dem Motto, viel Sorge, viel Ehr. Jesus sagt in seinem Wort, macht das nicht. Macht das nicht. Das machen die Heiden, die keinen Gott haben. Die machen das, sich um alles Sorgen zu machen. Mach es nicht. Alle eure Sorge werft auf mich, und denn er sorgt für euch. Das gilt auch für Corona. Macht das nicht. Das machen die Heiden. Die Zeitungen werden voll damit sein und sind es schon, mit Ansätzen zur Hysterie und Panik, bei all dem, was berechtigt ist. Wir brauchen das Fundament Jesus, das Fundament unseres Vaters im Himmel, das Fundament des Heiligen Geistes, der uns leitet und der alles in unserem Leben in den Händen hält. Und wir brauchen das Vertrauen in Gott, dass nichts geschieht, was an unserem Herrn vorbeigeht. Niemals wird uns ein anonymes Schicksal treffen, sondern alles liegt in den Händen unseres Gottes. Auf diesem Boden der Sorge, des letztlich nicht Gottvertrauens, entsteht auch keine Frucht, sondern der Mensch wird immer um sich selbst drehen. Herr, gib mir mehr Essen, gib mir mehr Trinken, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Gesundheit, gib mir immer, gib. Aber Frucht entsteht daraus wahrscheinlich überhaupt nicht. Die Saat erstickt. Gottes Wort kann sich nicht im Alltag als wahr und als lebendig erweisen, weil wir alles selbst in die Hand nehmen. Jesus nennt hier auch explizit den Betrug des Reichtums, der das Wort erstickt. Und er hat recht. Für Geld tun manche Christen alles. Bin überzeugt, wenn wir Sonntagmorgen, und das geben wir in der Presse bekannt, jeder Gottesdienstbesucher erhält 100 Euro als Willkommensgabe, jeden Sonntag. Bin überzeugt, den Saal würden wir innerhalb von 6 Wochen füllen. Allen ist das Geld willkommen. Und wenn sie dann die Botschaft von Jesus hören und von seinem Reich, dann wird sich der Saal trotz der 100 Euro wieder leeren. Trotz der 100 Euro. Nicht nur der reiche Jüngling aus der Bibel ging betrübt von dannen, weil er an seinem Reichtum hing. Und dennoch passt auf, dass wir nicht auch dem Betrug des Reichtums erliegen. Ich denke jetzt an junge Geschwister, die die Gemeinde gewechselt haben, irgendwo nach Ostfriesland gezogen sind, festgestellt haben, dort auf dem Dorf, da verdiene ich zwar 200 Mark mehr im Monat, damals ist schon vor der Eurozeit gewesen, aber ich habe keine Gemeinde im Umkreis von 50 Kilometern. Ich bin auf dem Dorf ganz allein und die Ostfriesen, die lassen mich auch nicht so rein in ihr Dorf. Und dann sind sie am Jammern und es fehlt ihnen das Entscheidende, nämlich die Familie Gottes, in der sie wachsen dürfen, wo sie Gemeinschaft haben dürfen, einen Hauskreis und der regelmäßige Gottesdienstbesuch und der Kindergottesdienst für die Kinder. Alles wegen 200 Mark mehr Verdienst. Betrügerischer Reichtum. Und wenn Haus und Hof oder deine Freizeitgestaltung oder dein Beruf, wenn das so viel Zeit und Kraft kostet, dass du keine Zeit und Kraft mehr hast, für den Herrn da zu sein, dann stimmt etwas nicht. Dann hat der betrügerische Reichtum dich auch erfasst. Dann bist du wie so ein Hamster im Hamsterrad, der alles schafft und alles versucht, in den Griff zu bekommen, sein Leben lebt. Und am Ende ist er doch gefrustet, weil keine Frucht entsteht aus dem Leben. Und es kann uns eben auch dann den Glauben kosten, weil alles Geistliche unter den Dornen und dem Unkraut erstickt. Ja, und zuletzt die vierte Chance. Die Chance zum Leben ergriffen, ich habe es ergriffen, auf guten Boden gesät. Von dieser vierten Art des Ackerbodens wird gesagt, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und Frucht bringen. Hier hat der Seemann sein Ziel erreicht. Die Ernte fällt überreich aus. Egal wie alt du bist, egal wie begabt du bist und was du für Fähigkeiten hast oder Intelligenz, du kannst in deinem Leben Frucht bringen, 30-fach, was damals schon sehr viel war, weit über der üblichen Erntemenge, aber auch 60-fach oder 100-fach. Mach was aus deinem Leben, lass Gott mal was aus deinem Leben machen. Darf er und sein Wort in dir Wurzeln schlagen? Heute Morgen darf Jesus mich durch sein Wort noch verändern, noch einmal verändern, auch wenn du schon 20, 30 Jahre nachfolgst. Will ich ihm wirklich nachfolgen? Bin ich bereit, auch heute Morgen von einem reinen Hörer zu einem Täter, zu einem Überzeugungstäter zu werden, der für Jesus Frucht bringen möchte, dann sag das Jesus. Sag ihm, Herr, ich möchte zu einem Überzeugungstäter werden. Ich möchte jemand sein, der Frucht für dich bringt, 30, 60 oder 100-fältig. Ich möchte ein guter Boden sein. Vielleicht, ich weiß nicht, wo du stehst, hartgesottener Boden, hartgetreten, Dornen und Distel, felsig oder guter Boden. Du entscheidest, welchen Boden du Gott zur Verfügung stehst. Du entscheidest, ob du sagst, ich möchte für dich ein guter Boden sein. Deine Bestimmung ist es, so sagt uns das Wort, Frucht zu bringen. Und nichts anderes, nicht das Leben irgendwie hinter dich zu bringen. Es geht um dein Leben. Es geht auch darum, wofür du dein Leben ausrichtest. Es geht um die Qualität deines Lebens. Es geht darum, reiche Frucht zu bringen. Und wir können unsere Wünsche an Gott in ein Gebet fassen. Das könnte ganz einfach lauten. Ja, Herr, ich will dich erleben und für dich Frucht bringen. Noch einmal, ein so kurzes und einfaches Gebet. Ja, Herr, ich will dich ganz neu erleben und für dich Frucht bringen. Mein Leben soll nicht armselig sein oder werden, sondern reich. Zeig mir den Weg, dir so nachzufolgen. Folge Jesus von ganzem Herzen nach. Das alleine macht Sinn. Wie wirst du dich heute Morgen entscheiden? Ich bete. Herr Jesus, du lädst uns ein, um ein guter Boden zu sein für dein ewig gültiges Wort. Und ich bitte dich auch für mein Leben, dass du mir diesen Wunsch immer tiefer in mein Herz legst, für dich ein fruchtbarer Boden zu sein, für dein gutes Wort und da zu sein, damit du Frucht schaffen kannst auf dieser Erde. Geheiligt und gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen.